Hallo und herzlich willkommen zum WeCommerce Podcast. In der heutigen Kassensturzfolge, dem zweiwöchentlichen News Update, haben Christine und ich wieder ein paar spannende Themen aus der E-Commerce- und Marketingwelt mitgebracht. Los geht's mit aktuellen Zahlen des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel, die trotz eines weiteren Rückgangs vorsichtig optimistisch auf das Jahr blicken lassen. Außerdem hat Andy Jassy, CEO von Amazon, seinen jährlichen Letter to Shareholders veröffentlicht, der spannende Einblicke in aktuelle Entwicklungen und vor allem in die Denkweise von Amazon gibt. Auch bei TikTok gibt es ein paar interessante Entwicklungen. So sind durch interne Quellen Zahlen durchgesickert, die zwar nicht offiziell bestätigt wurden, aber im Falle, dass sie wahr sind, sehr beeindruckend wären. Außerdem plant das Unternehmen ein Reward-Programm, macht in Deutschland mit Produktlinks erste Schritte in Richtung TikTok-Shops und es gibt Gerüchte, dass sie einen foto- und textbasierten Instagram-Klon planen. Am Ende sprechen wir noch über ProSiebens Pläne, Flaconi und Verifox abzustoßen. So, nun aber genug geteasert und rein in die aktuelle Folge.
Willkommen zum WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher, der 100.000. E-Commerce- und Marketing-Podcast.
Hallöchen, Max. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht es dir?
Einen wunderschönen guten Morgen. Mir geht's gut und ich denke auch ein bisschen besser als dir.
Das hast du sehr gut erfasst. Ich bin ja gerade in Köln und war gestern auf der FIBO, also beruflich, und war dann abends noch auf einer wunderbaren Party von eFly und Ed Baker. Von Simon Marder und Moritz Heller veranstaltet. Und ja, ich sag mal so, das ein oder andere Kaltgetränk wurde konsumiert und ich habe nur 3 Stunden geschlafen. Deswegen hänge ich etwas in den Seilen.
Ja, bald ist ja dein Zug nach München und das Wochenende ist nah. Ja. Und es ehrt mich ja, dass du dann es doch pünktlich in diesem Podcast am Freitagmorgen um 9 Uhr geschafft hast. Also das ist ja umso schöner, weil die letzte Kassensturzfolge, da muss ich ja leider sagen, hat es ja nicht geklappt, dass wir zusammen gesprochen haben. Du hast die ja letztens allein übernommen, wegen meiner leichten technischen Herausforderungen in Indien. Und ja, umso schöner, dass wir trotz deines Zustands auch heute Morgen sprechen können.
Und trotz technischer Schwierigkeiten auf meiner Seite heute, nachdem mein MacBook den Geist aufgegeben hat. Aber wir kommen durch. Es sind die schönen Hürden des Alltags.
So ist das. Sehr schön. Dann würde ich sagen, starten wir gleich rein in den Podcast, in die erste News. Wir haben ja heute wieder eine Kassensturzfolge, eine Newsfolge. Und es sind in den letzten 2 Wochen ein paar spannende und wunderbare News aufgekommen. Gerade die Woche fand ich wieder besonders aufregend, weil ja auch, ich denke, die Osterfeiertage und Osterferien weniger reported wurde und das Ganze jetzt auch die Woche nachgeholt wird. Und wir starten gleich mal rein, dass der BEVH, Verband für den Onlinehandel, Zahlen für Q1 veröffentlicht hat und ein Stimmungsbild abgegeben hat, das Verhalten optimistisch gegeben
für
wurde.
Für Deutschland,
und
oder?
Für Deutschland. Mhm. Das Ganze ist eben nur für Deutschland, das ist der deutsche Verband. Und genau, sie ist zwar mit einem leichten Minus von 2,6% ins Jahr gegangen, ins Q1, aber ja, im Endeffekt sind die Ausblicke für dieses Jahr dann besser. Es sind manche Segmente auch schon wieder positiv gedreht, und zwar Schuhe zum Beispiel hat ein Plus von 1,1%, glaube ich. Dann DIY war stark, Auto- und Motorradzubehör, Medikamente, ich meine, das ist ja generell auch eher ein strategisches Thema. Also da gab es auch wirklich ein paar Segmente, die einfach auch ein positives und ein Wachstum gezeigt haben für dieses Jahr. Und dann gab es natürlich auch auf der anderen Seite wieder Segmente, die nicht so gut waren. Das Schlechteste war, glaube ich, Schmuck und Uhren. Also die sind um 9,1% gefallen. Also ich glaube auch eben gerade solche Kategorien, quasi Luxusgüter, wobei Luxus ja eigentlich ist eher krisensicher, haben wir ja auch in der Pandemie gemerkt. Ja, auf der anderen Seite merken wir schon auch, dass das Konsumklima
ein bisschen angespannter ist. Konsumenten schauen vielleicht zweimal, ob sie sich jetzt die nächste Uhr kaufen wollen oder sollen. Das ist ja meistens auch nicht direkt Luxus. Das sind ja wahrscheinlich auch irgendwie Designerschmuck und Designeruhren, aber jetzt wahrscheinlich nicht so richtig Luxus in diesem Segment. Und darum leidet das wahrscheinlich ein bisschen mehr als andere Segmente. Und was man noch dazu sagen muss, diese Zahlen sind Erhebungen basierend auf einer Befragung von 40.000,
wow,
KundInnen. Also eine Riesenbefragung. Sind aber keine wirklich harten Zahlen aus dem Handel, sondern das basiert auf einer Befragung. Und was auch mit reinzählt, ist das Segment Freizeit. Und in dieses Segment Freizeit zählen zum Beispiel auch Reisebuchungen in Q1 und auch Ticketing. Also für Konzerte. Und muss man sagen, ich würde das jetzt nicht klassisch in den E-Commerce ansiedeln. Natürlich, ich meine, du kaufst das online, du hast da klassische Shops und kaufst da Leistungen, aber es sind nicht so wirklich Produkte. Und dieses Segment ist auch um 2,2% gestiegen. Das heißt, die Zahlen werden noch ein bisschen negativer, wenn im Endeffekt dieses Segment auch rausgerechnet werden würde. Hast du die Zahlen gesehen oder ist das jetzt neu?
Ist tatsächlich neu für mich. Hätte aber gedacht, dass es vielleicht schlechter ausgefallen wäre. Man liest ja immer viele Doomsday-Meldungen auf LinkedIn und Insolvenzen hier und da und das Konsumklima ist so schlecht. Deswegen finde ich das eigentlich, Gott sei Dank, eher weniger erschreckend, als ich es vermutet hatte. Aber ja, wäre mal interessant zu sehen, wie das Ganze aussehen würde, wenn man Freizeit dann rausrechnen würde.
Genau, denke ich auch. Und zumindest ist der Ausblick auch positiv ausgefallen. Und deswegen, wir bleiben dran und bleiben dabei. Wir hatten ja auch Ende Q4 hatten wir ja auch oder irgendwann im Q1 die ganzen Jahreszahlen berichtet und die waren noch negativer und dieses leichte Minus kann sich auch schnell mal in ein Plus drehen.
Wir bleiben erstmal weiter im Year of Efficiency Nummer 2.
So ist das, so ist das. Und da kommen wir dann auch gleich in das nächste Thema, Year of Efficiency. Und zwar gestern noch, am Donnerstag, hat Andy Jassy, der CEO von Amazon, seinen Letter to Shareholders veröffentlicht. Generell, hast du schon mal irgendwann einen Letter to Shareholders gelesen? Sagt dir das irgendwas überhaupt im Amazon-Kontext?
Ja, also ich weiß, dass die von Jeff Bezos sehr legendär sind. Also ja, fast schon philosophisch hier und da. So den einen oder anderen habe ich mal gelesen / überflogen. Aber wenn es da jetzt irgendwelche Neuerungen gibt, die der Andy da eingeführt hat. Ich weiß nicht, ähneln die dem von Jeff?
Auf jeden Fall würde ich schon sagen. Ja. Also diese Letter to Shareholder sind, wie du sagst, so natürlich geht es dann erstmal auch um aktuelle Entwicklungen. Also es ist so ein ganz kleiner Absatz über Zahlen, muss man sagen. Also die ersten 5 Minuten, weil insgesamt ist es wirklich ein 30-Minuten-Paper, also musste ich ja wirklich da 30 Minuten hinsetzen und das ist dann auch nicht immer einfach, da geht es dann auch viel um Tech etc.
Und das geht mit meiner, TikTok-Aufmerksamkeitsspanne schon gar nicht mehr. Das müsste ich mir zusammenfassen lassen.
Ja, genau. Oder vorlesen lassen. Ja, also da muss man sagen, einerseits geht es ein bisschen dann auch um Zahlen und aktuelle Entwicklungen, aber dann wird es auch, wie du sagst, ein bisschen philosophisch eben. Also da gibt er eben Einblicke in die Art und Weise, wie Amazon denkt, wie Amazon anders auch denkt und wie Amazon da mit dieser Denkweise dann auch Services, Produkte entwickelt. Und das fand ich eben dieses Mal besonders spannend. Und am Ende hängen sie dann auch immer noch den allerersten Letter for Shareholders von Jeff Bezos von dem Jahr 1997 an. Ah. Also in diesem Letter. Das ist auch spannend, also man könnte die wirklich mal nach und nach lesen, weil das ist wirklich ja auch ein Stück weit faszinierend, mit was für Themen sie sich damals auch beschäftigt haben, was ja auch heute als gegeben angenommen wird und was sie sich damals Gedanken gemacht haben, wo die Reise hingeht und wie es dann wirklich auch ausgegangen ist. Also das kann man schon wirklich empfehlen, weil es sind schon auch wirklich, muss man sagen, sehr, sehr schlaue Leute.
Das stimmt auf jeden Fall.
Also auch der Andy Jassy, muss man sagen, der war ja, erstmal hat er über Zahlen gesprochen. Also erstmal, dass sie die drei Segmente von Amazon, vielleicht wie ein Andy Jassy auf das Business blickt, die drei Segmente sind National, also für Amazon USA, International und AWS. Das sind so die drei Segmente, die Amazon reportet. Und die nehmen alle drei so ungefähr ein Drittel des Businesses ein. Und die sind alle so ungefähr 10-12 Prozent gewachsen. Also das ist sozusagen ein dezentes, gutes Wachstum. Zwar nicht ein Hypergrowth, aber dezentes, gutes Wachstum. Aber was natürlich im Year of Efficiency besonders stark war, ist das Operating Income und der Free Cashflow, der wahnsinnig gestiegen ist. Also um 200%. Die waren ja noch negativ in 2021 zum Beispiel. Jetzt machen sie 37 Milliarden Profit und 35,5 Milliarden Free Cashflow im Jahr 2023. War wirklich auch ein sehr starkes Jahr für Amazon. Die Aktie ist ja auch super stark gestiegen. Und genau deswegen, das waren so die Zahlen, die er am Anfang genannt hat. Und dann hat er noch so ein paar inhaltliche Themen genannt zu dem einzelnen Business Units. Zum Beispiel fand ich schon, dass er das Business schon auch im Kontrast zu Temu und Shein positioniert und da eben besonders auf Delivery Speed eingegangen ist, dass sie wirklich mehr Overnight- und Same-Day-Produkte verfügbar gemacht haben um 70%, dass sie weiter da in die Logistikinfrastruktur investieren, um das zu gewährleisten, also dass sie immer schneller liefern wollen. Und genau, das ist auch so ein bisschen ein Kontrast zu eben Temu, weil da habe ich auch die Woche im Post von Alex Graf gelesen, der eben gesagt hat, hey, also US-Konsumenten sagen, sie sind bereit, 2 Wochen zu warten, wenn denn der Preis günstiger ist. Und Amazon sagt aber, nee, wir sind davon überzeugt, dass es das Gegenteil ist. Und deswegen investieren wir eben massiv in die Logistikinfrastruktur. Und das finde ich auch gut, dass sie sich da eben anders positionieren, weil macht ja keinen Sinn, in den Preiskampf da wirklich mit Temu und Shein zu gehen. Und was auch spannend war, dass sie, so der hat so ein paar Brands genannt, die jetzt neu launchen. Und da sind wirklich ein paar Luxus-Brands dabei, von denen man nicht gemeint hätte, dass sie noch vor 5 Jahren auf Amazon launchen. Also da ging es um Victoria's Secret, da ging es um Estee Lauder, an Lancôme. Also auch wirklich, spricht da speziell um Premium-Brands. Und das würde ja auch sagen, ist auch wieder ein Kontrast zu eben den Billigheimern. Und das fand ich so spannend auf der Retail-Seite.
Ja, finde ich sehr gut auch. Hatten wir ja schon öfter besprochen im Podcast, wie sollte sich Amazon jetzt abgrenzen von anderen Modellen und eben mehr auf Premium zu setzen und auch eine Premium vielleicht Delivery Experience scheint ein ganz guter Weg, oder werden wir sehen, ob es ein guter Weg ist, aber macht jetzt rein vom ersten Hören auf jeden Fall mal Sinn.
Auf jeden Fall, und man muss auch dazu sagen, in USA, also wir sagen ja teilweise, ich ja nicht, aber im Markt hört man, dass Amazon ja ist nicht Premium und kein Ort für Brands etc. In USA wird das eh auch ganz anders gesehen, Amazon. Also da hat man viele dieser Diskussionen gar nicht. Da sind auch schon andere Premium-Brands vorhanden, weil da Amazon auch mehr als Premium gesehen wird. Jetzt muss man auch nochmal dazu sagen. Mal schauen, ob dann eben auch ein Clinique von Estee Lauder oder ein Lancôme in Europa launcht.
Ja, wäre cool.
Wäre auf jeden Fall cool. Dann geht es noch ein bisschen weiter. Also ich werde so ein paar Dinge jetzt eben noch so highlighten von diesem Letter, weil der eben echt auch spannend war. Also er hat natürlich über Amazon Ads gesprochen und da speziell über die Streaming-Offerings, also Live-Sports mit NFL und den Champions League in Europa zum Beispiel. Dann auch wie Prime Video dann auch Standalone in Zukunft profitabel werden soll, weil basierend eben darauf, dass sie ja Content produzieren, Content kaufen und den dann auch vermarkten über Advertising mit Amazon Ads und das nicht mehr so irgendwie so eine Art und Weise ist, um Kunden an Amazon zu binden, dieser Streaming-Service, sondern dass das eben wirklich auch ein Standalone profitables Business werden soll, fand ich spannend. Dann hat er noch über Project Kuiper so ein paar große Themen gesprochen, dass sie dieses Jahr die ersten Satelliten ins All schießen wollen. Also Amazon launcht ja einen Competitor zu Starlink. Das finde ich besonders spannend. Project Kuiper, das ist schon länger eigentlich in Planung. Und Jeff Bezos hat da ja auch sein Raketen-Startup Blue Origin Und damit werden dann auch eben diese Satelliten ins All geschossen. Also das ist ja wirklich dann
Full Circle Moment.
Genau, genau, genau. Und ich meine, das spannend kann es natürlich auch werden, wenn das Ganze dann mit Prime gebundelt wird. Ne? Also du hast dann Internet, du hast dann mit Prime Streaming, du machst dann, also das kann schon auch businessseitig spannend werden, aber auch wieder ein krasser Login-Effekt werden, wenn du dann super günstiges Satelliten-Internet in ein Prime gebundelt bekommst. Wir hatten ja letztens gesprochen, dass, als wir die Folge aufgenommen haben in Indien, hatte ich gesagt, wegen diesen Internet-Issues, eigentlich bräuchte ich ja einen Starlink, dann bist du überall auf der Welt unabhängig und kannst überall mit der besten Verbindung aufnehmen. Naja, Starlink ist ja so ein Elon Musk-Business, da bin ich einfach noch so ein bisschen abgeturnt von der Brand auch. Und vielleicht wird ja Project Kuiper dann für mich eine Möglichkeit, günstig an Satelliten-Internet zu kommen.
Ja, cool.
Und dann, Year of Efficiency, ging es noch so ein bisschen weiter über Kostenoptimierung, Profitabilität. Also das wird auch nicht abreißen. Die wollen weiter Profite machen, obwohl sie investieren. Und genau dann, und dann wird es eben so ein bisschen spannender, philosophischer in, und auch gibt es so ein bisschen Einblick in die Art und Weise, wie Amazon denkt. Und zwar ist Andy Jassy ja der Gründer von AWS. Also der hat da anfangs als Technical Advisor für Amazon gearbeitet, für Jeff Bezos, und hat dann eben so ein bisschen Einblicke in die Gründung von AWS gegeben, wie sich das damals entwickelt hat und wie sie und mit welchem Gedanken sie dieses AWS entwickelt haben, und dass sie da eben, hat er viel von Primitive Services gesprochen, dass Amazon eben immer schaut, Primitives zu bauen. Das sind so dann quasi einfach so, ist einfach eher eine Infrastruktur und Basistechnologie als wirklich ein Produkt oder Service, und dass diese Denkweise, eher diese Infrastruktur und Technologie zu bauen, viele weitere Produkte auch beeinflusst hat, und dass Amazon immer eigentlich eher Primitives baut, als wirklich auch eher, ich baue jetzt einen Online-Shop. Nee, sie bauen keinen Online-Shop, sondern sie bauen ein starkes Shop-System, auf dem sie ihre eigenen Produkte verkaufen, aber wozu dann auch FBA-Seller eingeladen werden. Sie bauen eine starke logistische Infrastruktur und bauen sie es nicht für sich, sondern laden dann eben auch weitere Brands ein, diese Infrastruktur zu nutzen. Also das hat so ein bisschen echt was mit dem AWS Ansatz zu tun. AWS war ja auch so, hey, wir bauen eine Infrastruktur, eine Cloud-Infrastruktur, und jetzt wird es der größte Cloud-Service, der gerade gechallenged wird zwar von Azure, aber trotzdem der Welt. Und und das Ganze, und so spricht er, dass generell Amazon Produkte und eben nicht als Produkte, sondern eher als Basistechnologien launcht, und hat noch von vielen weiteren zukünftigen Basistechnologien im Bereich Amazon Health zum Beispiel als Primitive, oder wenn sie auch jetzt zum Beispiel die schon allein die Whole Foods-Märkte, dass die eben auch Amazon in Zukunft erlauben werden, noch schneller eben Produkte zu fulfillen. Einfach wirklich, weil die auch näher am Kunden dran sind als die Fulfillment Center, und dass sie das auch eher als Primitive sehen, und jetzt halt auch ganz, ganz stark eben, was ist das nächste größte Infrastrukturprojekt von Amazon, das nächste Primitive, und da geht es dann halt auch, wie hätte es anders sein können, um AI. Also Amazon hat ja AWS, alle AI-Applikationen, generell wird alles auf AWS aufgebaut und generell in der Cloud gebaut. Das heißt, da ist natürlich Amazon schon mal strategisch im Vorteil. Sie haben aber auch eigene Chips, also AI-Trainings-Chips, Trainium, haben auch einen anderen Chip in Inferentia, haben auch strategische Investments gebaut, zum Beispiel, oder getätigt in zum Beispiel Anthropic. Das ist ja wirklich
haben
auch...
Haben wir ja öfter schon drüber gesprochen.
Haben wir öfter drüber gesprochen. Und er spricht dann eben von gewissen Layern, dass sie erstmal den untersten Layer haben, die Chips wirklich, wo die Technologie aufbaut. Dann mittlerer Layer, Amazon Bedrock. Das heißt, wie du wirklich als Firma, als Brand, als Company einfach Amazon als Baukasten nutzen kann, AWS nutzen kannst, um wirklich deine eigenen Modelle, Foundational Modelle zu bauen in der Cloud eben. Und der oberste Layer sind dann wirklich auch Applikationen, die sie launchen werden. Also zum Beispiel Rufus, haben wir letztens gesprochen drüber. Und das sind so die drei Layer im Bereich AI, wo sie wirklich auch in jedem Layer auch ein eine starke Positionierung haben. Und deswegen denke ich, Amazon als Tech-Company, muss man sagen, ist weiterhin gut positioniert. Und das generell dieses Thema, wie sie dieses Business sehen in Primitives, hat mich schon so ein bisschen zum Nachdenken gegeben, weil ja, man kann einfach auch Amazon nicht vergleichen. Also das macht dann auch so ein paar Vergleiche sehr klein, ne? Wenn wir sagen, okay, Amazon Fashion in Deutschland, die konkurrieren mit einem Zalando oder mit einem About You und da ist besser positioniert, aber so denkt halt ein Andy Jassy gar nicht. Der denkt dann in seinen drei Segmenten AWS und denkt an die Zukunft mit AI und dann so ganz kleine Themen, über die wir uns dann eigentlich Gedanken machen und oft im Podcast besprechen, die sind so komplett in einer anderen Dimension.
Hat er gar nicht auf dem Schirm, damit beschäftigt er sich gar nicht.
Genau, genau.
Krass.
Ja, und vor allem spannend eben, weil er selbst der Gründer von AWS ist und dann halt diese Geschichte von AWS erzählt hat.
Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass er das bei Amazon quasi begründet hat. Wieder was gelernt.
Begründet und auch wirklich für 20 Jahre war er da der CEO. Ja. Also der das wirklich...
Das wusste ich, aber dass er derjenige war, der da quasi federführend war in der Entwicklung, das wusste ich nicht. Mhm.
Ja, und was mir auch dann nochmal bewusst geworden ist, dass AWS ja eigentlich, es gab so Cloud Computing, gab es schon seit den 70er Jahren, gab es da so Grundtheorien, aber eigentlich hat AWS als erste große Firma Cloud Computing auch mit definiert und erfunden. Mhm. Also das ist schon auch wirklich...
Das ist bei mir auch direkt connected im Kopf. Wenn jemand von Cloud spricht, Cloud Computing ist die erste Assoziation, die ich habe, ist tatsächlich AWS. Ja. Gab es sonst noch irgendwas aus diesem Letter, was uns inspiriert?
Es gab viele kleine Themen. Also ich bin ja mit vielen Amazon-Influencern oder Meinungsführern auf LinkedIn connected und die haben schon gestern und wahrscheinlich auch heute, während wir aufnehmen, kommen schon die ersten Posts raus. Ich habe auch einen kleinen aufgenommen.
Ich habe schon geliked.
Rausgeschossen. genau, und da gab es schon ein paar andere Meinungen. Das haben ich würde sagen, ich habe mehr halt eben, fand ich mehr spannend, dieses ganze Thema mit den Primitives und den technischen Aspekt und wie Amazon da eben in Zukunft als Technologieunternehmen positioniert ist. Andere haben viel mehr auch über das ganze Retail-Thema gesprochen und wie Amazon eben weiterhin effizient wachsen will und aber auch eben mit Fokus auf Effizienz eben sein Business betreiben will. Und da kann man natürlich dann auch in diesem Thema noch viel mehr in die Tiefe gehen und genau, das habe ich jetzt gar nicht so spannend gefunden, weil hier auf Efficiency, wir haben es ja auch eingangs schon gesagt, war für mich irgendwie klar, dass das so weitergeht.
Okay, aber dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter in den News. Jetzt haben wir einen kleinen Deep Dive schon fast gemacht zu Amazon, aber man muss auch sagen, Amazon ist einer der großen E-Commerce-Giganten. Das heißt, wenn sowas Spannendes rauskommt und man mal hinter die Strategie auch blicken kann und die Philosophie von so einer Firma, dann nehmen wir uns dann natürlich auch gerne die Zeit, um darüber zu quatschen. Dann würde ich sagen, kommen wir zu einer anderen großen Entertainment-slash-E-Commerce-Firma, und zwar TikTok. Da wurden auch Zahlen öffentlich, die aber, muss ich dazu sagen, mit Vorsicht zu genießen sind. Es bezieht sich auf einen Bloomberg-Artikel, der auch von The Information zitiert wird und einigen anderen News-Outlets. Und zwar haben die Wachstumszahlen von TikTok bekommen, wohl aus interner Quelle, aber die Quellen wollen eben nicht genannt werden. Sprich, die internen Zahlen von ByteDance wurden jetzt nicht von unabhängiger Stelle irgendwie geprüft, so viel noch dazu. Wenn es aber stimmt, dann ist es sehr beeindruckend, welches Wachstum ByteDance hinlegt. Und zwar soll der Gewinn von ByteDance 2023 um rund 60% gestiegen sein im Vergleich zum Vorjahr und hat damit sogar das Wachstum von Tencent, also das ist die Mutterfirma von WeChat zum Beispiel, und der Alibaba Group geschlagen, also stärker gewachsen als die beiden chinesischen Urgesteine. Und auch, also nicht nur der Gewinn quasi in Prozentzahlen, sondern auch in absoluten Zahlen kann sich sehen lassen. Und zwar ist der von 25 Milliarden in 2022 auf mehr als 40 Milliarden in 2023 gestiegen. Und ByteDance gilt ja auch als das wertvollste Startup der Welt. Also wurde mal zu Spitzenzeiten vom privaten Handel zu mehr als 400 Milliarden Dollar bewertet. Und den Umsatz konnten sie nämlich auch steigern von 80 Milliarden auf 120 Milliarden. Also tatsächlich das allererste Mal auch, dass ByteDance Tencent, also wer sich ein bisschen mit China auskennt und welche Player es da so gibt und wie krass WeChat ist und wo WeChat überall involviert ist, also von Payment zu Gaming zu auch Shopping, der weiß, was das für ein riesen Koloss ist an Firma. Und es ist tatsächlich das erste Mal, dass ByteDance Gewinn und Umsatz überholt hat, auch in absoluten Zahlen von Tencent. Und einer der stärksten Treiber von ByteDance für dieses sehr stabile Wachstum, wie es jetzt mal betiteln, ist natürlich auch das E-Commerce-Geschäft von TikTok und Douyin. Und wir hatten ja über Douyin gesprochen auch, sowohl mit Jochen als auch in der letzten News-Folge. In China entwickelt sich Douyin auch zu so einer Art All-in-One-Plattform, die sich wohl immer mehr WeChat angleicht und dann auch mit eben den ganzen E-Commerce-Features, die es so gibt, natürlich dann auch eine Konkurrenz zu Alibaba darstellt, beziehungsweise Douyin Mall, auch die externe App, die da gelauncht wurde, also gar nicht mal nur dieses In-App-Shopping-Feature, sondern die eigenständige E-Commerce-App, geht ja da auch in die harten Bandagen und kämpft gegen die ganz, ganz großen chinesischen Firmen. Das sind krasse Zahlen, oder?
Absolut. Also ich habe ja gerade von Amazons Profiten gesprochen und wenn die wirklich 40 Milliarden Profit gemacht haben, TikTok, dann, also ByteDance, nicht TikTok, genau, dann ist das ja in den Höhen von Amazon. Mhm. Also eigentlich höher als Amazon.
Ja, let's see. Also ist natürlich nicht validiert. Wie gesagt, sind interne Quellen, aber so oder so denke ich mal, dass ByteDance sehr, sehr krass wächst. Wenn es ein paar Milliarden weniger sind, dann ist es immer noch.
Ja, da wird ja auch einer wahrscheinlich seinen Arbeitsvertrag verlieren.
Ja, also ich glaube, die Chinesen sind da ein bisschen anders, wenn es um HR-Investigations geht. Ich glaube, die sind da ein bisschen weniger zimperlich. Genau, also wie gesagt, sind aber keine offiziellen Zahlen. Ich wollte es nur sharen, weil ich es gelesen habe und super spannend fand, wenn dem so ist. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal die offiziellen
Zahlen, ja, von ByteDance. Also ist natürlich auch klar, dass sie irgendwie auch besser sind und stärker sind als lokale chinesische Plattformen wie Alibaba. Du hast es ja gemeint, Alibaba Tencent, weil auch in China ist das Konsumklima ja besonders schwierig aktuell. Ja. Und diese Plattformen sind eben lokal. Also Tencent operiert nur in China. Ein Alibaba hat zwar schon hier mit AliExpress und also gibt es schon auch internationales Geschäft, aber im Großen und Ganzen ein lokales Unternehmen, während eben TikTok ein globales Unternehmen ist. Also TikTok gibt es ja jetzt wirklich in allen Kontinenten und deswegen ist es natürlich auch viel robuster und auch viel mehr Wachstumspotenzial und spannendes Unternehmen. Ich weiß gar nicht, wie da die Börsenbestrebungen sind. Die sind ja auch gerade bewusst privat gehalten.
Ja, tatsächlich hatte ich darüber auch gelesen und Bestrebungen gibt es da gerade nicht, einfach weil ein bisschen unklar ist, wie geht das aus in den USA mit dem Gesetzesentwurf oder Gesetzesvorlagenentwurf. I don't know, mein Gehirn funktioniert noch nicht so gut. Naja, auf jeden Fall der Vorstoß, dass ByteDance zerschlagen werden soll. Das weiß man ja noch nicht, wie sich das entwickelt. Und da sind einfach zu viele Unsicherheiten gerade. Also es ist gerade wohl kein gutes IPO-Window. Und die wollen ja jetzt auch noch stärker wachsen, also gerade in in den USA und in Europa, also das E-Commerce geschafft. In den USA wollen sie ja verzehnfachen. Da hat TikTok gerade 170 Millionen Nutzer. Also wenn TikTok erlaubt bleibt in den USA, dann haben sie da auf jeden Fall große Ambitionen. Und generell wollen sie die Nutzung und Akzeptanz voranprügeln und haben zum Beispiel dazu auch jetzt so eine Rewards-App gelauncht. Und die soll dazu führen, dass in mehr europäischen Ländern, USA ist noch nicht sicher, ob sie da auch gelauncht wird, mehr Nutzer TikTok runterladen und auch aktiv nutzen. Das haben sie schon mal gemacht, 2023 in Japan und Korea. Da hat das auch sehr gut funktioniert. Und zwar funktioniert das Ganze über ein Reward-System. Das heißt, Nutzer werden für das Konsumieren von Content, also von also halt ja ganz normal von den Kurzvideos und Livestreams oder wenn sie Freunde quasi werben und auf die Plattform bringen, dann sollen die finanzielle Anreize bekommen. Zum Beispiel in Form von irgendwelchen digitalen Geschenkkarten oder auch auf TikTok ist es ja ganz groß, dass man Creatoren quasi Trinkgeld gibt und quasi Donations in Livestreams zum Beispiel da lässt und die Nutzer, die TikTok dann nutzen sollen, quasi diese Tipps, also dieses Trinkgeld in digitaler Form erhalten als Reward und das können sie dann wiederum an ihre Lieblingscreator weitergeben. Also die lassen sich das nicht, also können sich das nicht auszahlen lassen, aber können dann quasi halt ihren, weiß ich nicht, liebsten Musiker, Schauspieler, TikTok-Dancer dann so supporten. Und ja, Grund ist, dass das Wachstum wohl sehr stagniert in den Nutzerzahlen. Bei Menschen über 18, also bei Teenagern, ist ja TikTok die Number One App schon seit einiger Zeit. Aber über 18 ist es wohl nicht mehr so leicht, die Massen mitzureißen. Und ja, deswegen wird das jetzt TikTok Lite, soll es heißen, ausgerollt in Spanien, Frankreich und Deutschland wahrscheinlich auch und einigen weiteren europäischen Ländern.
Okay, spannend. Also in Europa eher als Testmarkt als in den USA oder auch anderen?
Also USA weiß man nicht, aber auf jeden Fall jetzt erstmal Europa geplant.
Okay, spannend. Also da bist du mehr im Thema, ob du jetzt halt, dann auch irgendwelche ja, TikTok Creator am Ende rewarden wirst oder also da weiß ich nicht, ich würde das sowas nicht so nutzen wahrscheinlich, aber wie sagst du, wie wird so eine Reward-App ankommen, so als eigener, als TikTok-Nutzer?
Ich glaube gut tatsächlich, also es ist schwierig die Märkte zu vergleichen, aber eben in Japan und Korea hat es echt zu einem ordentlichen Wachstumspush nochmal geführt. Und ich kann mir hier eben auch vorstellen, dass wenn die Leute das dann auch ihren Freunden erzählen, dass man da jetzt eben finanzielle Anreize bekommt, weiß ich nicht, vielleicht kriegst du ja einen Amazon-Gutschein oder so. Mhm. Und die Leute sind schon sehr geldgesteuert, würde ich sagen. Also ich denke schon, dass es erfolgreich sein wird. Und auch man kann sich das ja so schwer vorstellen, weil man selber nicht auf TikTok ist. Aber in diesen Livestreams, da kannst du ja Geschenke machen, so nennt sich das. Und das ist dann zum Beispiel so eine virtuelle Rose oder eine Schatzkiste oder so. Und all diese unterschiedlichen Geschenke haben halt einen unterschiedlichen Gegenwert. Also eine Schatztruhe ist dann zum Beispiel das Äquivalent von richtigen 50 Euro. Also wenn da jemand eine Schatztruhe spendet, dann sind das wirklich 50 Euro, die von dem Konto dieser Person abgehen. Und ich war schon in Livestreams und da hagelt es. Ohne Ende, das ist ja für manche Creator ein ganzes Geschäftsmodell. Also
absolut, ich kenne das Ganze von Twitch oder generell ist es auch im Gaming-Bereich so, glaube ich, ist das Ganze gestartet. Viele Innovationen kommen ja auch aus dem Gaming, auch in dieser Richtung. Und Twitch ist ja groß im Livestreaming und wie du gesagt hast, gerade in Livestreams ist das ja wahrscheinlich auch ein großes Thema, diese Rewards, oder? Wahrscheinlich gar nicht so ganz in irgendwelchen aufgenommenen Videos.
Ja, also ich kenne es tatsächlich nur von den Livestreams, aber da müsste ich mich mal genauer informieren, ob es auch andere Wege gibt, an deine Creator zu spenden, sowas wie ein integriertes Patreon oder so. Ja, wäre eigentlich mal ganz cool. Das schreibe ich mir gleich mal auf, dann kann ich es dir nächste Folge sagen.
Super, ich habe auch was für mitgebracht im TikTok-Universum. Und zwar habe ich gelesen, eine News ist rausgekommen, und zwar eine neue App für Fotoposts soll bald kommen, namens TikTok Notes. Also so war die News, so war der Artikel. Und zwar gibt es da natürlich auch wieder kein offizielles Statement, sondern es wurde von findigen Nutzern im Android-Code wurde so ein paar Hinweise gefunden, und dann wurde nur ein Kommentar eben von TikTok eben abgegeben, dass sie ja weiterhin innovaten wollen, die TikTok-Experience innovaten wollen, und we are exploring ways to empower our community to create and share their creativity with photos and text in a dedicated space for those formats. Also das ist ja schon so eine halbe Bestätigung, dass ein Foto- und Textformat eben auch kreiert wird, aber dass das Ganze eine extra App werden soll, lese ich jetzt aus diesem Statement nicht raus, sondern es könnte ja auch ein extra dedicated Space in der TikTok-App sein, aber das ist natürlich alles sehr, sehr spekulativ. Generell muss man sagen, dass der Name etwas irreführend ist. Es gibt nämlich auch Instagram Notes, also wenn jeder, der Instagram nutzt, kennt es vielleicht, wenn du Nachrichten verschickst, dass du da auch eben so kurze Notizen an deine Kontakte schicken kannst über die Nachrichten, nennt sich auch Instagram Notes. Und generell finde ich es aber spannend eben, weil, naja, also du hattest vorher von auch TikTok gesprochen, die sich als Super-App in China entwickeln, und generell werden ja die Formate einfach auch gegenseitig immer kopiert. Also es ist ja nicht so, dass zum Beispiel auch TikTok als Format nicht schon kopiert wurde. Also das ist ja klar, das ist ja Instagram Reels, ist ja eine TikTok-Kopie am Ende, und zwar eine sehr erfolgreiche. Also da kamen eben Zahlen letztes Jahr raus, dass die über 10 Milliarden Annual Runrate haben. Also das war auch eine sehr erfolgreiche Kopie. Instagram Stories, eine Kopie von Snapchat, Instagram Threads, Twitter-Klon. Also es ist ja nicht so eben, dass das jetzt zum ersten Mal ist, dass irgendwie auch, oder dass das was Besonderes ist, dass TikTok da was kopiert von Instagram, ein Format, sondern generell alle Plattformen kopieren sich auch ständig gegenseitig, und manche sind sehr erfolgreich damit, wie eben Instagram mit seinem Reels oder Stories Format, was ja wirklich auch sehr erfolgreich war, auch gerade Stories auch zuerst, wie sich das Ganze jetzt eben auf TikTok auswirken wirkt mit diesem Fotoformat. Keine Ahnung, ich nutze TikTok ja ein bisschen, bin aber nicht so ein Nutzer wie du. Also ich schaue einfach aus Interesse mal rein, und dann bleibe ich auch hängen, weil es ja schon auch Spaß macht dann. Aber ich bin jetzt nicht so der Heavy-Nutzer, dass ich da auch nicht so emotional an dieser Sache dran bin. Aber ich habe, muss ich sagen, auch selten ein Foto überhaupt gesehen auf TikTok. Also du jetzt als Nutzer, wie werden denn Fotos auf TikTok genutzt?
Ich könnte es dir, ja gut, das ist jetzt doof im Podcast, ich habe es gerade rausgesucht im Hintergrund, ich wollte es dir gerade zeigen. Du kannst quasi wie so Compilations machen, das bedeutet, du hast dann in deinem Feed, kommt dann zum Beispiel, ist dann zum Beispiel auch mit Musik hinterlegt, aber es ist quasi einfach nur, du swipest durch und siehst dann einfach verschiedene Fotos, die der Creator hochgeladen hat.
Genau. Und wie findest du das? Ist das für dich ein Entertaining-Format?
Ja.
Oder ist das für dich
schaue ich genauso wie Kurzvideos. Kann halt auch, okay. Man kann halt auch gute Storytelling machen, auch mit Fotos. Mhm. Aber wenn die halt nah an Instagram kommen wollen, dann müssen sie, glaube ich, wie einen eigenen Tab machen. Hier sieht man es eigentlich ganz gut.
Mhm. Okay.
Wo du dann dediziert vielleicht die Fotos siehst.
Okay, verstehe. Also dann sehen ja wahrscheinlich auch die Aussichten, also wenn man sich eben andere Kopien von Instagram anschaut, wie eben Reels und Stories, die dann erfolgreich wurden. Und es gab ja schon das Videoformat in Instagram, einfach als ganz normale Post sozusagen. Und dann haben sie dieses Videoformat einfach nochmal ein bisschen verändert und hervorgehoben. Ja. Und deswegen kann ich mir vorstellen schon, dass das umgekehrt genauso funktioniert, dass diese Fotos, die jetzt schon auf TikTok gepostet werden, dass die, wenn die in einem extra Space dann eben nochmal einen gewissen Fokus bekommen und dann wahrscheinlich auch so zusätzliche Funktionen auch bekommen, die halt eben auch auf Fotos zugeschnitten werden. Also irgendwelche noch speziellere Filter oder Art und Weise mit dem Creator dann zu interagieren und da auch, keine Ahnung, wieder auch Integrationen mit TikTok-Shops am Ende. Also am Ende, das kann ich mir schon gut vorstellen, wie das, dass das funktioniert. Und wie siehst du das Ganze?
Ich glaube auch, dass es funktioniert. Und wie du schon sagst, ja, immer ein Bildes kopieren zwischen allen Plattformen. Die einen klauen sich irgendwie Stories, die anderen klauen sich Reels, die anderen klauen sich, man kann ein Foto nur einmal angucken. Also es sind ja immer hier und da. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es auch auf Snapchat gut funktioniert. Ich glaube aber, dass der Use Case ein bisschen anderer sein wird, weil die Leute so an Instagram gewöhnt sind für irgendwie super kuratierte Feeds und Inspo. Und bei mir ist auch eher TikTok mehr zu Discovery auch von neuen Inhalten. Also ich folge zwar auch Creatoren, aber ich bin eigentlich nie in dem Follow-Tab, sondern immer in dem auf der For You-Page, so heißt das auf TikTok, weil TikTok mich so gut kennt und der Algorithmus so gut ist, dass ich schon weiß, dass ich da geile Inhalte bekomme. Und ich bin weniger attached zu den Creatoren auf TikTok. Also das ist ja auch generell so, dass viele Creator zwar super viele Views haben, aber nicht so ein Community-Gefühl hinbekommen wie jetzt auf anderen Plattformen. Versus auf Instagram, da folge ich wirklich ausgewählt Freunden, Familie, und halt Creatoren, sei es in Fashion oder wo auch immer, wo ich sage, da kriege ich regelmäßig von dieser einen Person geilen Content. Deswegen ja, bin ich mal gespannt. Ich glaube, dass die Foto-App, wie sie sie dann integrieren, in welcher Form auch immer, vielleicht viel mehr auf diesen Bindungsgedanken eingeht und dass du da halt wirklich mehr mit deinen Freunden dann auch interagierst. Aber es ist die Frage, ob die Leute jetzt Bock haben, zweimal die gleichen Fotos zu posten, einmal auf Instagram, einmal auf TikTok.
Ja, voll. Ich fand das, was du gerade gesagt hast, das fand ich spannend. Darüber haben nämlich die Romy Riffel und der Johannes Klisch in ihrem Podcast gesprochen. Und zwar ging es eben darüber, wie erfolgreich TikTok für sie ist als E-Commerce-Unternehmen. Mhm. Und sie sagen, die Schwierigkeit dabei ist eben, dass du es wenig planen kannst. Eben, du hast keine Community, die du aufbaust. Und die sind ja sehr stark über Social Media und Facebook und Instagram gewachsen. Und da war es ja dann auch sicher, je mehr Follower du hast, desto mehr Reichweite bekommen deine Posts und dann konntest du nach und nach dein Business immer nachziehen. Also je mehr Reichweite die Post, desto stärker wächst dann das Business und dann nach und nach konnten sie dann immer auch darauf aufbauen, ihr Business ja einfach aufbauen und auch besser planen. Mhm. Und bei TikTok ist das Problem dann für eine Firma wie zum Beispiel Snox, dass das so überhaupt nicht planbar ist, ob ein Post durch die Decke geht oder nicht, weil du hast eben nicht diese Community, die eher standardmäßig eben deine Post anschaust und wo du weißt, okay, wenn ich was raushaue, das hat automatisch so und so viel Views von meiner Community und die klicken dann wahrscheinlich zu so und so viel auf die Post und dann manche gehen durch die Decke, manche gehen überhaupt nicht durch die Decke. Und ich meine, ich sehe es ja selbst gerade. Wir haben ja angefangen, unsere Videos auf TikTok hochzuladen. Manche funktionieren super, andere überhaupt nicht. Also die haben dann wirklich auch mal einfach nur 10 Aufrufe oder so.
Voll, das war bei meinem Golf-Content auch so. Da kriegt dann ein Video irgendwie 10.000 Aufrufe und irgendwie 40 Kommentare oder so. Und dann so more or less das gleiche Video, weil das Format ist immer das gleiche. Ist immer so, komm, spiel ein paar 3 mit mir oder komm, spiel ein paar 4 mit mir, whatever. Also vom Aufbau vom Content eigentlich genau das gleiche und das nächste Video floppt dann irgendwie, also was heißt floppt, aber kriegt dann irgendwie nur 2000 Aufrufe und 3 Kommentare. Also, genau, ja, bin mal gespannt, wie es aussehen wird. Ich würde sagen, ich mache noch eine letzte, es gibt noch eine letzte TikTok-News, eine sehr TikTok-lastige Folge, diese Folge. Geht ganz schnell auch und zwar erlaubt TikTok jetzt die Integration von Produktlinks in Videos, also in Deutschland. TikTok launcht ja voraussichtlich TikTok-Shops in Deutschland bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, auf jeden Fall recht bald. Und jetzt als Zwischenlösung hat TikTok quasi Produktlinks für organische Posts erlaubt. Das heißt, Händler, die einen Business-Account bei TikTok haben, können jetzt Produktlinks erstellen. Der wird dann innerhalb von 24 Stunden geprüft, also damit du halt nicht auf irgendwelche Porno-Webseiten oder sonst wohin leitest, und freigeschaltet. Und den kannst du dann in Videos verlinken oder also entweder zu bestehenden Videos hinzufügen oder halt einfach bei neuen Videos dann hinterlegen. Also schon ein Zwischenschritt quasi zum TikTok-Shops, zum TikTok-E-Commerce-Standbein in Deutschland. Wie findest du das?
Übrigens habe ich da noch, also erstmal natürlich gut, so als kleiner Zwischenschritt, ja, bevor TikTok-Shops launcht, ja, auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, ob das in den anderen Märkten, in denen TikTok-Shops schon live war oder ist, ob das dann davor auch so soft gelauncht wurde.
Aber ich glaube, weißt du, was smart ist? Ich glaube, dass die Hürde, also sich an TikTok-Shops direkt ranzuwagen, ist ja für viele wahrscheinlich schon so, oh, schon wieder ein neuer Channel und man muss die Plattform lernen und so. Aber wenn du jetzt sagst, du kannst irgendwie quick and dirty einfach einen Business-Account erstellen als Händler bei TikTok und dann schon mal easy den Content, den du sowieso vielleicht auf anderen Plattformen auch teilst, mit Produktlinks versehen, das kennen ja die meisten Händler von anderen Plattformen, dann glaube ich, dass das halt auch ein smarter Weg ist, die Händler schon mal easy zum Sign-up für so einen Business-Account und überhaupt den Fuß in die TikTok-Tür zu bekommen, dass das wahrscheinlich eher der Hintergedanke ist.
Übrigens, ich habe auch gestern noch eine Studie von eBay Ads gelesen in Deutschland. Und zwar, meine Meinung ist ja generell über TikTok-Shops, dass dieses Inspo-Thema ist natürlich, kriegt TikTok-Shops viel besser wahrscheinlich hin. Und im Endeffekt ist aber Inspo, wie du auch selbst im Podcast mit Jochen gemeint hast, ja nur ein Teil. Es gibt einmal Inspiration und es gibt einmal Transactional. Ja. Und ich meine ja, also es steht und fällt damit, wie erfolgreich TikTok-Shops wird, wie sehr auch TikTok-Shops als Produktsuche oder TikTok als Produktsuche genutzt wird.
Ja, voll.
Und weil dann eben auch in diesem Kontext Suche dann am Ende auch viel mehr Umsatz gemacht werden kann, als, okay, ich inspiriere nur Leute, um irgendwelche Produkte zu kaufen, die sie vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatten.
Ja.
Und da gab es eine spannende Studie von eBay, also das ist dann natürlich immer mit einem Grain Salt zu genießen, aber genau, die haben eine Studie gemacht und halt untersucht, wie die Kunden eben Produkte suchen und 50% der Produktsuchen starten eben auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, das haben sie nicht selbst runtergebrochen, also ich nehme an, Amazon ist da eher stärker vorhanden und 50% der Produktsuchen starten eben auf Google. Und dann wurde eben Social Media als Produktsuchnutzung oder also als Produktsuchmaschine eigentlich noch als mit 1,5% als sehr niedrig oder 1,7% waren es, als sehr niedrig angesehen. Und du machst es ja schon, ne? Und im Endeffekt ist es ja, sagen wir mal, auch das Riesenpotenzial. Aber diese Studie hat gesagt, dass es anscheinend noch nicht so stark verbreitet ist. Wobei es eben eine Studie von eBay ist und ich gestern im Doppelgänger-Podcast genau das Gleiche gehört habe, dass eben die junge Generation auch generell auch auf Social Media schon sucht. Und da gibt es zwar keine Zahlen, die dahinter stehen, aber dass es schon so die Nutzung so irgendwie zeigt. Also genau.
Ja, aber auf jeden Fall. Aber es macht ja bisher noch einen kleinen Teil aus, allein demografisch von den E-Commerce-Shoppern. Ich will jetzt nicht vorstellen, dass meine Mutter irgendwie bei Instagram oder TikTok hat sie, glaube ich, gar nicht. Also ich hoffe, es wäre jetzt weird, wenn ich einfach so einen random TikTok-Channel von meiner Mom entdecken würde, wie sie irgendwelche lustigen Dances aufführt. Aber ja, ich glaube, mit der Zeit wird sich das schon durchsetzen, dass er immer mit einer neuen Generation kommt. Ja. Immer was Cooles, das Neues. Und das ist, glaube ich, die Veränderung von Search, ja, auf jeden Fall. Cooler Insight.
Das stimmt. Und jetzt noch eine letzte kleine News, die ist auch gestern Abend noch rausgekommen, die habe ich gesehen. Und zwar, wir haben ja häufig schon über ProSieben gesprochen und auch über ProSieben, da, als sie ihre Quartalszahlen veröffentlicht haben, über die unterschiedlichen Segmente eben von ProSieben. Einmal das Entertainment-Segment, dann auch Dating und einmal E-Commerce. Und da ist der Großinvestor MFE, der italienische Großinvestor rund um die Berlusconi-Familie.
Das also, wusste ich
die
nicht.
Die sind ja Großinvestor von ProSieben. Ja. Genau, mit Mediaset.
Das ist schon die Berlusconi-Berlusconi-Familie.
Die Berlusconi-Berlusconi-Familie. Also der ist ja auch in...
Der Bongo-Bongo, Bingo-Bongo, Bunga-Bunga. Ja,
genau. derjenige, genau.
Bunga-Bunga.
Der Bunga-Bunga-Loni.
Ja.
Und zwar der, also er ist ja, ich glaube, im letzten Jahr gestorben.
Ja.
Aber eben die, es liegt ja noch im, sagen wir mal, in den Händen der Familie. Und die sind Großinvestor und drängen auch ProSieben dazu, eben die ganzen Bereiche, die nicht zum Entertainment-Vertical gehören, abzustoßen. Und da hat ProSieben jetzt eben einen Prozess angestoßen, dass sie Flaconi und Ferivox verkaufen sollen. Und Flaconi gerade eben so als Beauty-E-Commerce-Unternehmen, das hat ProSieben eben vor 10 Jahren übernommen, als sie eben da das auch als strategischen Arm gesehen haben. Und genau, da das Ganze soll jetzt eben auch abgestoßen werden und das ist der Prozess gestartet. Ich selbst meine eben schon, dass eine E-Commerce-Kompetenz für ProSieben wichtig ist. Ich spreche auch immer davon, deswegen ja war auch meine Prediction ja auch so, dass auch dieses Thema Entertainment und Shopping immer mehr zusammenwächst. Also wir sprechen über TikTok-Shops, ist ja nichts anderes als du hast ein Prime-Video und dann kannst du in der Werbung auch direkt gleich in deinem Fernseher dann auch gleich ein Amazon-Produkt kaufen. Und deswegen sehe ich schon, dass dann ProSieben deine Kompetenz im E-Commerce aufbauen sollte, also behalten soll. Oder wie ich es ja in meiner Prediction gesagt habe, sogar mit Otto da irgendwie vielleicht so sogar zusammengehen sollte und da die Kompetenzen eher stärken sollte und noch viel, viel weiter ausbauen sollte.
Das ist ja aber auch intern so ein kleiner Machtkampf, ne, zwischen den Anlegern, also diese MFE Holding, heißt das eine Holding? Genau, auf jeden Fall die MFE, die wollen das ja auf jeden Fall und die andere Aktionäre sagen halt, nee, das ist super nachteilig für uns und es macht überhaupt keinen Sinn. Also ich habe es nur überflogen. Ich hatte das nämlich auch in meinen News. Aber es gibt da wohl so eine Hauptversammlung jetzt am 30. April, wo doch nochmal der Macht-Showdown ansteht und sich die Zukunft entscheidet.
Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Also da. Ja, man hört es ja immer wieder, also das mittlerweile auch man hat zuletzt bei Otto auch gehört, dass dann ja auch der Marktplatzchef geschasst wurde oder gegangen ist, weil es da Differenzen gab. Jetzt gibt es auch Differenzen bei ProSieben eben auch selbst mit den Großaktionären und Anteilseignern und deswegen, ja, also mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall finde ich solche öffentlich ausgetragenen Differenzen dann auch eigentlich nicht sehr positiv, weil es ist ja einfach ein Aktienunternehmen an der Börse gelistet, das Unternehmen und daher ja Unsicherheit mag der Markt nie und sowas ist eben natürlich dann auch negativ wahrscheinlich für die Aktie. Ich habe zum Beispiel auch noch gar nicht geschaut, wie sich das Ganze auf die Aktie ausgewirkt hat, aber ich sehe zumindest hier One Day rot, 1,41%. Das kann natürlich jetzt auch nicht zusammenhängen. Das kann auch mit irgendwelchen Marktentwicklungen zusammenhängen. Aber und es ist nicht so stark, 1,4%. Aber zumindest, muss man sagen, ist es heute der Graf rot.
Das Wort zum Sonntag. Heute ist der Graf rot. So rot wie das Logo von Otto.
Ja, genau.
Kommt endlich mal in die Gänge hier. Max braucht diese Prediction.
Dinner.
Ja, genau. Ich wette schon die Messer. Vielleicht koche ich dir was, aber ich glaube, das wollen wir beide nicht. okay. Ja, cool. War auf jeden Fall wieder einiges Interessantes dabei. Wie gesagt, sehr TikTok-lastig, aber wir sind ja auch kleine Fans von TikTok, deswegen. Absolut.
Ich meine, hat ja auch gut unsere Kompetenzen wieder gespiegelt, weil du bist ja so einfach Masterin auf TikTok.
Die TikTok-Mausi.
Und da die TikTok-Mausi. Und ich habe ja jetzt halt auch nicht es missen lassen, 15 Minuten über den Letter of Shareholders zu sprechen.
Aber fand ich super interessant. Also, fand ich tatsächlich geil. Ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch wir machen den Podcast ja so, wie er uns gefällt und wir nehmen gerne auch immer Feedback an, aber wir wollen ja auch einfach über die Sachen reden, die wir beide interessant finden. Deswegen finde ich, hat das auf jeden Fall gepasst.
Absolut, so soll es sein. Christina, du musst deinen Zug erwischen. Möchte ich dich gerne dran erinnern. Du bist ja gerade noch in Köln.
In einer Stunde und geht er, ja, 20:11.
In einer Stunde, genau. Und wir haben jetzt die News eh durch. Das heißt, die gemeinsame Kassensturzfolge ist wieder im Kasten.
Perfekt.
Ich wünsche dir eine gute Rückfahrt nach München und allen Zuhörer, ZuhörerInnen natürlich auch einen guten Start in die Woche. Die Folge wird am Montag released und genau, wir freuen uns immer über Feedback. Du hast es ja gerade gesagt, gerne schreiben über LinkedIn oder irgendwo unter die Folge posten, wenn wir sie veröffentlichen in den Apps und natürlich uns gerne auch supporten mit diversen Followern und Glocke aktivieren und Pipapo in den diversen
5-Star-Rating. Erzählt es euren Freunden, erzählt es eurer Mama. Es war schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich gebe mir jetzt eine Bomex und eine Ibuprofen und starte dann Richtung Bahnhof.
Okay.
Mach's gut, Max. Das war mir wie immer
ein Fest.
Stopp. Eine Sache muss ich noch sagen. Ganz, ganz wichtig. Ich habe es mir extra dick rot markiert. Bevor wir den Stopp-Button drücken, ich möchte gerne einen Shoutout geben. Und zwar an Fatih Özdemir von Outlet 46. Glückwunsch zu 72% Absatzsteigerung year over year. So, das war mir noch sehr wichtig, dass ich das unterbringe. Jetzt geben wir aber.
Mach's das gut. War 2 Uhr nachts gestern wohl ein kleines Gespräch, das du hattest.
Nee. Ich kann es nur ahnen.
Muss
man bei LinkedIn gucken. Fatih kommentiert immer seine neuesten Absatzzahlen und der ist einfach ein cooler Typ. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt gibt es ein kleines Shoutout. Outlet 46, guter Shop.
Absolut.
Macht's gut.
Schaut's euch an. Bis dann. Ciao,
Tschüss. Checkout. Das war der WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher. WeCommerce ist ein Original Podcast, produziert von Christina Mertens und Max Rotteneicher. Skript und Recherche Christina Mertens und Max Rotteneicher. Redaktion und Dramaturgie Christina Mertens und Max Rotteneicher. Executive Producer Christina Mertens und Max Rotteneicher. Archivrecherche Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sounddesign Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sprecherinnen Christina Mertens und Max Rotteneicher. Mit einem besonderen Dank an Christina Mertens und Max Rotteneicher. Folgt uns auf der Streaming-Plattform eurer Wahl und auf YouTube, Instagram, Twitter und LinkedIn, um keine neue Folge zu verpassen.